Dann glaube ich allerdings, verdient Shell natürlich wieder Geld und wird dann auch wieder seine Dividende erhöhen.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, mit dabei. Nun ja, die letzte Woche ist ja wieder einiges an der Börse passiert. Sebi, erzähl doch mal unseren Zuhörern, was so alles geschehen ist.
Genau, wir starten mal mit den Quartalszahlen. Denn letzte Woche haben wieder sehr viele Unternehmen ihre Quartalszahlen von Q1 veröffentlicht. Und man muss dazu sagen, diese sind schlecht ausgefallen. Allerdings war das oder wurde es von allen so erwartet. Also es war jetzt nichts Unerwartetes dabei, sondern ja, man hat einfach schon damit gerechnet, dass die Quartalszahlen aufgrund von dem Coronavirus so schlecht ausfallen werden. Aber man hat auch gesehen, dass zum Beispiel die Quartalszahlen von einigen Tech-Aktien, wie jetzt zum Beispiel Microsoft, gar nicht so schlecht waren, sondern eher positiv waren, was natürlich auch schon vorhergesagt wurde, weil einfach diese Aktien von der Corona-Krise profitiert haben. Das waren jetzt allerdings nur die Quartalszahlen von Q1. Im zweiten Quartal rechnet man jetzt noch damit, dass die Zahlen noch schlechter ausfallen werden. Wie schlecht, das bleibt abzuwarten und wird sich dann erst bei den nächsten Quartalszahlen zeigen. Dann eine weitere Meldung, die Runde gemacht hat, ist von Jeff Bezos und Amazon. Denn Amazon wird ja jetzt immer in der Krise als Profiteur angepriesen und ich denke, sie sind auch definitiv ein Profiteur der Krise. Aber Jeff Bezos hat jetzt so ein bisschen auf die Bremse gedrückt und hat gesagt, Leute, fahrt mal einen Gang runter, weil ich glaube, im zweiten Quartal schaut es auch für uns nicht ganz so gut aus. Gründe, die er dafür genannt haben, waren einfach die hohen Investitionskosten, die das Unternehmen im Moment hat. Denn klar, Amazon hat im Moment noch mehr Bestellungen als normalerweise. Doch aufgrund dieser vielen Bestellungen muss Amazon einfach noch mehr Geld investieren, um diese Bestellungen an den Kunden anzubringen. Das ist Grund Nummer 1. Und die Investitionskosten Nummer 2 sind einfach alles, was im Moment zum Schutz der Mitarbeiter anfällt. Das heißt, sie stellen Millionen von Atemmasken bereit, sie stellen sowas wie Fieberthermometer bereit. All das sind eben hohe Kosten, die im Moment beim Unternehmen anfallen. Deswegen rechnet Jeff Bezos mit einem Gewinneinbruch für das zweite Quartal auch bei Amazon. Und jetzt noch zur dritten Meldung, die mich letzte Woche sehr zum Schmunzeln gebracht hat, nämlich Elon Musk. Ich glaube, es gibt keinen von euch, der Elon Musk nicht kennt. Und er hat getwittert, Teslas Stock Price is too high in my opinion. Also der CEO von Tesla sagt, der Aktienkurs von Tesla ist zu hoch. Ja, René, viele haben ja gesagt, ja, der wird wohl wieder ein bisschen zu viel geraucht haben. Was denkst du dazu?
Also, das ist auf jeden Fall die Schlagzeile der Woche, beziehungsweise wird auch die Schlagzeile in den nächsten Tagen sein. Was er jetzt damit genau bezwecken wollte, das steht natürlich jetzt auch in den Sternen. Was auf jeden Fall verwundernswert ist, ist, dass natürlich die letzten Monate Tesla sehr viele neue Investoren gefunden hat, weswegen er auch der Preis einer Tesla-Aktie so gestiegen ist. Und ja, viele Fondsmanager haben ja auch Tesla in ihrem Fonds mit eingepackt. Natürlich wollen viele Investoren in Tesla investieren, aber natürlich müssen sich jetzt auch viele Fondsmanager rechtfertigen, warum sie Tesla im Fonds drinnen haben, obwohl ja der eigene CEO sagt, dass die eigene Aktie überteuert ist. Also ich kann mir noch gut vorstellen, dass die Tesla-Aktie weiterhin noch ein bisschen ausverkauft wird, weil auch viele Fondsmanager das Spielchen vielleicht nicht mehr mitmachen wollen, weil halt einfach die Tesla-Aktie sehr volatil ist. Man wünscht es natürlich keinen Investor, der die letzte Woche in Tesla eingestiegen ist, aber mal schauen, wohin sich der Kurs bewegt. Sobald der Kurs vielleicht mal unter den 500 Euro ist, können wir Tesla mal genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht ist es dann auch für uns ein Investment. Das war es jetzt kurz und knapp zur Börse. Wir haben natürlich heute auch wieder drei sehr spannende Themen bzw. Unternehmen für euch vorbereitet. Und ja, Sebi, dann fangen wir mal mit dem Thema Nummer 1 an, was an der Börse auch für, ja, wie soll man sagen, Aufruhr gesorgt hat.
Genau, bevor ich mit dem ersten Unternehmen starte, möchte ich auch hier wieder unseren Disclaimer nennen. Alles, worüber wir hier sprechen, ist keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung, sondern wir nennen hier nur unsere persönliche Meinung. So, jetzt starten wir aber, und zwar mit Shell. Wir hatten ja bereits Shell vor einigen Wochen in unserem Podcast 6 kaufenswerte Aktien eben als kaufenswert eingestuft. Jetzt hat Shell allerdings letzte Woche verkündet, dass sie ihre Quartalsdividende kürzen werden, nämlich von 0,47 US-Dollar auf nur noch 0,16 US-Dollar. Das ist die erste Dividendenkürzung seit dem Jahr 1945. Die Gründe dafür sind eigentlich denkbar einfach. Ich denke, auch jeder von euch wird es mitbekommen haben. Der Ölpreis verharrt im Moment auf einem extrem niedrigen Niveau. Er war sogar teilweise, manche Ölsorten waren teilweise sogar schon im Minus. Das heißt, man hat Geld bekommen, wenn man das Öl abgenommen hat. Das bedeutet wiederum für Shell, Shell verdient im Moment fast kein Geld mehr. Das Problem ist aber dabei, die Kosten bleiben für Shell genauso bestehen wie davor. Denn hat man mal so eine Ölquelle quasi angezapft, sprudelt das Öl, wenn man so will, immer weiter raus und man kann diese Ölquelle nicht einfach versiegeln. Das heißt, Shell muss das Öl weiter fördern. Das wiederum bedeutet, wie ich gerade gesagt habe, die Kosten bleiben weiter bestehen. Alles in allem kann man dann jetzt so salopp sagen, Shell verbrennt einfach im Moment sehr viel Geld. Deswegen haben sie einfach nicht mehr so viel Geld, dass sie in Form von Dividende an ihre Aktionäre ausschütten können. Nun ja, kurzfristig betrachtet ist das natürlich für uns Aktionäre sehr ärgerlich. Vor allem, weil wahrscheinlich sehr viele Aktionäre die Aktien nur aufgrund ihrer Dividende gekauft haben. Aber langfristig gesehen ist das unserer Meinung nach der absolut richtige Schritt. Denn Shell verbrennt im Moment sowieso schon viel Geld. Und jetzt auch noch die Dividende auf dem Niveau zu halten und damit quasi noch mehr Geld zu verbrennen, obwohl man quasi so gut wie keinen Gewinn macht oder fast kein Geld einnimmt, das könnte natürlich langfristig gesehen für das Unternehmen fatal sein. Ja, wie schon erwähnt, wir haben ja Shell vor einigen Wochen als kaufenswert eingestuft. Wie sehen wir das Ganze jetzt? Hat sich aufgrund der Dividendenkürzung jetzt unsere Meinung zu einem Investment in Shell geändert? Dazu wollen wir uns mal ein paar Fakten anschauen. Wir möchten erstmal darauf schauen, brauchen wir denn Öl weiterhin in der Zukunft? Denn es wird jetzt schon seit Jahren propagiert, Öl ist nicht zukunftsträchtig, Öl hat keine Zukunft. Wir steigen jetzt zum Beispiel komplett auf Elektromobilität und so weiter um. Schauen wir uns dazu mal ein paar Fakten an. Erstens, schauen wir uns mal Autos an. Der E-Automobilmarkt macht gerade einmal 2% von allen Autos auf der kompletten Welt aus. Also wenn mir jemand irgendwie sagt, im Automobilbereich können wir auf Öl in Zukunft komplett verzichten, bei 2% E-Autos im Moment wage ich das zu bezweifeln, dass wir in den nächsten Jahrzehnten im Autobereich auf Öl verzichten können. Nächster Punkt, Flugzeuge. Wie man Flugzeuge im Moment betreiben will ohne Öl, ist mir persönlich ein Rätsel und ja, bezweifle ich auch, dass das irgendwie funktionieren wird, ohne dass man weiter Öl fördert und Öl nutzt. Dann ein nächster wichtiger Punkt, der Wohlstand. Zum Beispiel der Wohlstand, den wir hier Deutschen, wir Europäer oder auch in den USA haben, verdanken wir zum Großteil Öl. Denn wir haben uns hier alles mit Öl aufgebaut, beziehungsweise kann man ja sagen, unsere Vorfahren haben sich alles durch Öl aufgebaut. Denn unsere ganzen Fabriken, alles, was wir herstellen, verdanken wir der Nutzung von Öl. Und es gibt natürlich haufenweise Gebiete auf der Welt, haufenweise Kontinente und Länder, wie jetzt zum Beispiel Afrika, Indien. Diese Leute haben den Wohlstand, wie wir hier ihn haben, nicht. Und sie müssen sich und werden sich diesen Wohlstand in den nächsten Jahren und nächsten Jahrzehnten erst noch erarbeiten und erarbeiten müssen. Und hier wird weiterhin sehr viel Öl benötigt. Diese Vermutung bestätigt dann auch eine Statistik, die ich wieder bei Statista rausgesucht habe. Die zeigt nämlich den Ölverbrauch, den täglichen Ölverbrauch weltweit von den Jahren 1990 bis ins Jahr 2050. Im Jahr 1990 wurden noch täglich 67,2 Millionen Barrel Öl verbraucht. Und schon damals hat man gesagt, Öl hat einfach keine Zukunft und wir werden nicht mehr so viel Öl benötigen und Öl wird rückläufig sein. So, schauen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ins Jahr 2020. Die Corona-Krise nicht berücksichtigt, brauchen wir jetzt schon 102,2 Millionen Barrel Öl. Und ihr wisst, auch jetzt sagt man wieder, Öl hat absolut keine Zukunft, wir werden alles mit Elektro machen. Schauen wir, wie die Fakten sind, was prognostiziert wird von den Experten. Jahr 2050, wir brauchen schon 121,5 Millionen Barrel Öl. Also ihr seht auch hier, wir werden immer weiter, immer mehr Öl fördern und es wird immer mehr Öl gebraucht, auch wenn man es vielleicht auf dem ersten Blick nicht denkt und nicht wahrhaben will. Diese Argumente sprechen natürlich erstmal für ein Investment in die Ölbranche, noch nicht für ein Investment in Shell explizit. Ob jetzt auch Shell weiterhin für uns ein Investment ist, dazu müssen wir uns natürlich jetzt erstmal noch die fundamentalen Kennzahlen anschauen. Das heißt zum Beispiel, hat Shell überhaupt genug Geld, diese Krise zu überstehen, René?
Genau, dann schauen wir jetzt mal zu den fundamentalen Kennzahlen von Shell. Fangen wir mal an mit dem Umsatz und dem Gewinn. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass der Umsatz und Gewinn eigentlich komplett am Ölpreis gekoppelt sind. Also je höher der Ölpreis ist, desto mehr verdient auch Shell. Und 2019 betrug der Umsatz 350 Milliarden US-Dollar und 2016 233 Milliarden US-Dollar. Aber man sieht, klar, von 2016 bis 2019 gab es einen Wachstumsanstieg im Umsatz, aber 2020 bricht das Ganze schon wieder ein. Das heißt, diese Umsatzkennzahlen sind sehr volatil. Das gleiche gilt auch für den Gewinn. 2019 betrug der Gewinn pro Aktie 1,81 Euro, 2016 gerade mal 53 Cent. Und wenn man jetzt mal auf das KGV schaut, wir können jetzt zum Beispiel das aktuelle KGV ausrechnen, also der aktuelle Kurs geteilt durch, wir nehmen hier mal den Gewinn vom letzten Jahr, da wir einfach den Gewinn dieses Jahres einfach nicht abschätzen können. Und da beträgt das KGV gerade mal 8. Aber in dieser Branche ist dieses KGV einfach kaum aussagekräftig, da das KGV einfach nur von einem Faktor abhängig ist und das ist einfach der Ölpreis. Also um zu schauen, ob Shell eine interessante Investition ist, sollte man sich auf jeden Fall nicht auf das KGV verlassen, sondern vielleicht das KGV nehmen, um einfach mal zu schauen, wie sieht das KGV bei der Konkurrenz aus. Und ja, die Dividende haben wir ja gerade besprochen. Seit 1945 wurde die Dividende nicht mehr gekürzt, aber 2020 ist es nun soweit, dass auch hier die Dividende gekürzt wird. Und ja, die Eigenkapitalquote. Shell weist eine Eigenkapitalquote in Höhe von 48% aus. Diese konnte auch über die letzten Jahre so gehalten werden. Interessant ist natürlich die Eigenkapitalhöhe. Shell hat in Höhe von 186 Milliarden US-Dollar Eigenkapital. Und das bedeutet, also meiner Meinung nach, kann Shell mit 186 Milliarden US-Dollar diese Krise auf jeden Fall überstehen. Aber man weiß natürlich auch, alle Ölproduzenten werden jetzt massig Geld verlieren, beziehungsweise haben schon viel Geld verloren und werden es auch in den nächsten Monaten. Kommt natürlich darauf an, wie lange das noch mit dem Corona dauert. Dann schauen wir noch auf die EBIT-Marge, beträgt 7%, ist ganz okay. Und die Eigenkapitalrendite in Höhe von 8% ist für ein Ölunternehmen auf jeden Fall sehr gut. Fundamental ist Shell sehr solide aufgebaut und wenn man sich auch mal den Aktienkurs anschaut, der Aktienkurs ist auf einem historischen Tiefkurs seit über 15 Jahren. So, Sebi, dann die Frage an dich: Würdest du in Shell investieren?
Für mich ändert sich an meiner Meinung, die ich auch vor ein paar Wochen schon geäußert habe, nichts. Denn ich würde weiterhin Shell als kaufenswert einstufen. Vor allem jetzt, nachdem sie die Dividende gekürzt haben, kann man natürlich darauf spekulieren, dass der Kurs noch weiter fallen wird. Also er hat schon nach dieser Verkündung um 12% nachgegeben. Ich werde die Aktie jetzt weiter im Blick haben. Wenn er noch weiter abstürzt, werde ich meine Position in Shell auch höchstwahrscheinlich weiter ausbauen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass wenn die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt, wird natürlich auch die Nachfrage nach Öl wieder steigen und dadurch wird das sich der Ölpreis wieder erhöhen und dadurch dann wieder wird Shell wieder mehr Geld verdienen. Dabei ist allerdings wichtig zu erwähnen, ich glaube nicht, dass das jetzt in den nächsten Wochen passieren wird und ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten Monaten passieren wird. Bis sich der Ölpreis letztendlich wieder komplett erholt hat, kann das durchaus einige Jahre dauern und ich rede hier wirklich von 3, 4 oder 5 Jahren. Dann glaube ich allerdings, verdient Shell natürlich wieder Geld und wird dann auch wieder seine Dividende erhöhen. Und was man auch mal vielleicht erwähnen sollte, weil es wird immer nur jetzt von der Dividendenkürzung gesprochen und die wurde ja auch gekürzt, ist ja alles richtig. Aber Shell schüttet ja immer noch eine Dividende aus. Und zum jetzigen Kurs hat Shell immer noch eine Dividendenrendite von 4%. Also klar, wenn man es jetzt vergleicht zu vor der Kürzung, Da hatte man irgendwas zwischen 10 und 15%, je nachdem, zu welchem Kurs man geschaut hat. Aber 4%, also andere Aktien träumen von einer Dividendenrendite von 4%. Das sollte man auch nicht komplett vergessen, dass ihr ja immer noch eine Dividende bekommt vom Unternehmen. Wie sieht es bei dir aus, René? Würdest du trotzdem noch in Shell investieren?
Das Positive an Shell ist einfach die Dividendenkürzung, meiner Meinung nach. Hauptsache, die Substanz wird einfach in diesen schweren Zeiten nicht angegriffen. Das bedeutet für mich, Shell denkt einfach langfristig an die Investoren. Wenn man sich mal das Ölunternehmen BP anschaut, die haben ja die Dividende erhöht, was mir als Investor auf jeden Fall Sorge bereiten würde, weil ich meine, wenn du dieses Jahr fast kaum Gewinne erzielst, warum solltest du dann auch Gewinne an deine Aktionäre ausschütten? Beziehungsweise du weißt ja nicht mal wirklich, ob du dieses Jahr Gewinne erzielen wirst. Und Öl ist und bleibt für die nächsten 2 Jahrzehnte für unseren Lebensstandard auf jeden Fall ein unverzichtbarer Faktor. Ich meine, wir alle wollen doch alle wieder in unseren Urlaub fahren oder fliegen. Deswegen bin ich auch total überzeugt, dass die Nachfrage nach Öl nach Corona definitiv ansteigen wird. Und Shell ist ja auch in alternative Energiebereiche investiert und sind ja in Europa in das größte Wasserstoffprojekt mit eingestiegen. Das bedeutet, Shell denkt langfristig auch an eine Zeit nach dem Öl. Für mich hat sich die Meinung auch nicht geändert. Ich halte Shell immer noch verkaufenswert und ich werde auch Shell nachkaufen, wenn der Preis weiter sinken wird. Bei 11, 10 Euro werde ich wahrscheinlich wieder einsteigen. Und ja, genau, dann können wir ja sagen, wir beide halten Shell aktuell auch immer noch als kaufenswert. Nun ja, dann schauen wir mal zum nächsten Unternehmen. Da gab es ja auch etliche Schlagzeilen, Sebi. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Genau, ein DAX-Unternehmen, das die Börsennews letzte Woche auf Trab gehalten hat, war, ihr werdet es euch denken, Wirecard. Wirecard stand ja schon länger unter Verdacht der Bilanzfälschung und hat sich ja quasi freiwillig von KPMG prüfen lassen. Also sie sind zu KPMG gegangen und haben gesagt, prüft unsere Bilanzen, wir legen euch alles offen und schaut, ob wir die Bilanz gefälscht haben, denn wir sagen, wir haben sie nicht gefälscht und wir wollen, dass unsere Aktionäre das auch wissen. So, jetzt vergangene Woche ist dieser KPMG-Prüfbericht eben rausgekommen. Und ich habe so letzte Woche auf mein Handy geschaut und habe die Meldung bekommen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Schlagzeile war, irgendwie so, Bilanz von Wirecard ist nicht gefälscht. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, das ist ja schön für die Aktionäre, die alle in Wirecard investiert sind. Ich bin zum Beispiel selber nicht. Habe mir dann aber den Aktienkurs angeschaut und bin dann erstmal erschrocken, weil der Aktienkurs ist daraufhin irgendwie um minus 8% gefallen. Und ich dachte mir so, hä, ich habe doch gerade noch gelesen, die Bilanz ist nicht gefälscht. Deswegen habe ich mir mal den Prüfbericht genauer angeschaut und KPMG sagt eben in diesem Prüfbericht, nein, wir konnten keine Bilanzfälschung feststellen. Aber, jetzt kommt das große Aber, sie sagen auch folgende Punkte, nämlich erstens, dass angeforderte Dokumente erst nach Monaten nach Aufforderung geliefert wurden. Dann sagen sie außerdem, zweitens, Interviewtermine mit Führungskräften wurden mehrfach verschoben. Drittens, einige Untersuchungen konnten aufgrund von nicht verfügbaren Dokumenten bzw. fehlenden IT-Systemzugängen nicht durchgeführt werden. Und zu guter Letzt sagen sie auch noch, vorgelegte Dokumente waren nahezu alle ausschließlich elektronische Kopien, deren Authentizität nicht geprüft werden konnte. Das heißt, KPMG sagt nein, es konnte keine Bilanzfälschung festgestellt werden. Aber wir haben erstens manche Dokumente zu spät bekommen, wir konnten manche Interviews nicht führen bzw. erst zu spät führen, manche Dokumente haben wir gar nicht bekommen. Und bei den meisten Dokumenten konnten wir überhaupt nicht feststellen, ob sie echt sind, beziehungsweise ob sie im Nachhinein manipuliert wurden. Ich breche es mal nochmal runter. KPMG sagt, nein, Wirecard hat die Bilanz nicht gefälscht. Aber um ehrlich zu sein, wir konnten die Bilanz gar nicht richtig prüfen, weil wir gar keine wirklichen Dokumente bekommen haben, beziehungsweise nur nicht überprüfbare Dokumente. Daraufhin ist es natürlich absolut verständlich, dass der Aktienkurs einbricht. Denn sowas bedeutet natürlich wieder Unsicherheit für Aktionäre und ist irgendwo für Aktionäre auch ein absoluter Vertrauensbruch. Und ich finde es auch sehr unverantwortlich, vom Unternehmen so mit seinen Aktionären umzugehen. Das spricht meiner Meinung nach absolut gegen ein Investment in Wirecard. Aber es gibt auch Argumente für ein Investment in Wirecard. Denn René, ich glaube, die Kennzahlen, die schauen ja eigentlich ziemlich gut aus, oder?
Genau, dann schauen wir mal auf die fundamentalen Kennzahlen von Wirecard. Und dann fangen wir auch beim Umsatz an. Und dieser konnte in den letzten 4 Jahren durchschnittlich Jahr für Jahr um 37% wachsen. Das gleiche gilt auch für den Gewinn. Dieser konnte die letzten 4 Jahre um über 30% wachsen, auch wenn es 2017 einen leichten Rücksetzer gab. Aber es wird in den nächsten Jahren weiterhin mit solchen Wachstumszahlen gerechnet. Das KGV aktuell von Wirecard beträgt 16,5, der historische Durchschnitt liegt bei 25. Und schaut man sich mal andere Kartenzahler an, wie Visa oder Mastercard, die werden mit einem KGV über 25 bewertet und Wirecard hat aktuell ein KGV von 16,5. Dann schauen wir mal auf die Dividende. Wirecard zahlt als Wachstumsunternehmen eine Dividende aus. 2020 soll diese 31 Cent pro Aktie betragen. Das spricht von einer Dividendenrendite in Höhe von 0,35% und einer Ausschüttungsquote von 6%. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, aber es handelt sich ja hier um ein Wachstumsunternehmen. Und man kann ja auch mal schauen, wenn die Dividende 2020 31 Cent beträgt, dann wurde die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 29% angehoben. Dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalquote. Die beträgt bei Wirecard 32,8%. Es handelt sich hier um ein Wachstumsunternehmen. Sie müssen viel Fremdkapital aufzunehmen, um zu wachsen. Ich meine, in Zeiten der Niedrigzinsphase ist das jetzt nicht sonderlich schlimm. Hauptsache, die Eigenkapitalquote ist über 30%. Dann die Eigenkapitalrendite beträgt 18%, auch eine sehr gesunde Kennzahl. Die EBIT-Marge, die konnte über die letzten Jahre über 21% gehalten werden, ist auch eine super Top-Kennzahl. Und da wir ja hier bei Wirecard von einem Wachstumsunternehmen sprechen, müssen wir uns natürlich auch das PEG-Ratio anschauen, also das Price-Earnings-to-Grow-Ratio. Und wie gesagt, das KGV aktuell beträgt 16,5 und das Gewinnwachstum, also die erwartete Schätzung, ist für das nächste Jahr 26%. Das heißt, wir haben hier bei Wirecard ein PEG-Ratio zum aktuellen Kurs von 0,63, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Auch der Piotrowski S-Score erzielt Wirecard einen Score von 7 zu 9 Punkten, bedeutet, dass Wirecard in einer sehr guten finanziellen Verfassung ist. Kurz und knapp, ob ich jetzt in Wirecard investieren würde. Wirecard ist in einem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell aktiv. Und die fundamentalen Kennzahlen können mich auf jeden Fall sehr überzeugen. Aber bei einer Analyse eines Unternehmens ist natürlich das Management sehr wichtig. Und aktuell, wie das Management vorgeht, ist für mich alles andere als souverän. Und man konnte ja auch am Beispiel Luckin Coffee sehen, dass die Aktie auch mal gut und gerne um 85% einbrechen kann. Also man hat sehr hohe Chancen bei Wirecard zum aktuellen Kurs, aber auch entsprechend hohe Risiken. In meines Erachtens ist das Chancen-Risiko-Verhältnis einfach nicht gerechtfertigt aktuell. Also ich würde nicht in Wirecard investieren. Falls jemand die Argumente anders gewichten würde und sagt, boah, die Chancen aktuell fundamental sind ziemlich hoch und denkt, dass die Bilanz alles passen wird, der kann natürlich gerne investieren. Aber ich aktuell würde dem Unternehmen kein Geld geben. Ich konzentriere mich auf andere Unternehmen und deswegen sage ich aktuell trotzdem kein Kauf, auch wenn es hohe Renditechancen gibt. Sebi, wie schaut es bei dir aus?
Ich schließe mich dir zu 100% an. Denn auch wenn die fundamentalen Kennzahlen wirklich top sind von Wirecard, wie du uns gerade vorgestellt hast, René, wie das Management mit seinen Aktionären umgeht, ist für mich einfach wirklich bodenlos und ich habe da keine Lust von diesen Unternehmen Aktionär zu sein. Ich bin, muss ich auch dazu sagen, ein großer Fan von diesem Sektor, in dem Wirecard tätig ist, nämlich in diesem Payment-Sektor. Ich glaube aber, dass es da im Moment einfach mit zum Beispiel Visa, Mastercard und PayPal einfach attraktivere Alternativen gibt, auch wenn diese vielleicht teurer bewertet sind. Ganz ehrlich, ich zahle lieber im Moment einen etwas teureren Preis für diese Unternehmen, weiß aber ganz genau, dass mein Geld dort gut aufgehoben ist. Und ich bin mir auch sicher, dass ich dort mit diesen Unternehmen genauso gute, wenn nicht vielleicht sogar bessere Rendite machen kann und habe eine größere Sicherheit. Schauen wir jetzt auch noch auf unser letztes Unternehmen, nämlich haben wir uns zum Schluss noch Facebook angeschaut.
Genau, Und Facebook ist ja auch eines meiner Lieblingsunternehmen. Und Facebook ist natürlich auch ein klarer Profiteur dieser Krise. Weil man kennt's, jetzt in Zeiten von Corona ist man vermehrt zu Hause, schreibt vermehrt auf WhatsApp mit seinen Kumpels oder mit seiner Familie, checkt viel öfter in Instagram rein oder Facebook. Aber Facebook ist natürlich auch klarer Profiteur der heutigen Gewohnheiten. Ich meine, viele von euch kennen es wahrscheinlich von sich selber oder einfach von Freunden, dass wenn man aufsteht, man sofort zum Handy greift, die WhatsApp-Nachrichten anschaut, in Instagram schaut, was gerade die Freunde machen, in Facebook schaut, wer jetzt gerade Geburtstag hat und dann tippt man versehentlich noch drauf, was jetzt aktuell eigentlich so passiert ist, ja, über Nacht. Und ja, man verbringt einfach sehr viel Zeit auf Facebook beziehungsweise auf den Facebook-Plattformen. Und genau diese Zeit, die wir auf Facebook verbringen, ist für den Konzern so wichtig. Denn dadurch kann umso länger gezielte Werbung auf uns geschaltet werden. Und jeder, der schon mal auf Facebook Werbung geschalten hat, weiß, wie gut das funktioniert. Jetzt kommen wir mal auf die Quartalszahlen zu sprechen von Facebook, die ja sogar die Erwartungen übertroffen haben. Der Quartalsumsatz konnte um 18% auf 17,7 Milliarden Dollar gesteigert werden. Und auch der Quartalsgewinn konnte sich verdoppeln auf 4,9 Milliarden Dollar. Aber man sollte die Verdoppelung jetzt nicht zu hoch gewichten, da letztes Jahr hohe Rückstellungen wegen dem Rechtsfall in Sachen IT-Sicherheit gebildet worden sind. Dann schauen wir mal auf die Nutzerzahlen, die natürlich die Kennzahl schlechthin für Facebook sind. Die letzten 3 Monate konnten 100 Millionen neue Nutzer hinzugewonnen werden. Auch täglich nutzen 2,36 Milliarden Menschen mindestens einen Facebook-Dienst. Und monatlich nutzen mindestens 3 Milliarden Menschen mindestens einen Facebook-Dienst. Und auch der Umsatz pro Nutzer konnte auf knapp 7 US-Dollar gesteigert werden. Dann schauen wir uns natürlich auch noch die Fundamentaldaten von Facebook an. Fangen wir wieder an beim Umsatz. Und der Umsatz konnte die letzten 4 Jahre um durchschnittlich 30% pro Jahr gesteigert werden. Auch der Gewinn weist ein hohes zweistelliges Wachstum auf. Doch letztes Jahr aufgrund dieser Rückstellungen ist dieser ein bisschen eingebrochen. Das KGV aktuell beträgt 25,8. Der historische Durchschnitt ist bei 30. Facebook zahlt als Wachstumsunternehmen keine Dividende aus. Aber was natürlich sehr bemerkenswert ist, ist die Eigenkapitalquote in Höhe von 76%. Wir reden bei Facebook von einem Unternehmen, das ständig wächst und für dieses Wachstum fast kaum Fremdkapital aufnehmen muss. Und eine Eigenkapitalquote von 76% weist einfach auf eine Krisenfestigkeit hin. Dann schauen wir uns mal die Eigenkapitalrendite an von 2019. Die betrug 18,3%. Hört sich sehr gut an, aber das Jahr zuvor lag diese bei 26%. Das alles hat natürlich auch wieder mit den Rückstellungen zu tun. Ich gehe davon aus, dass Facebook die nächsten Jahre auf eine Eigenkapitalrendite von über 30% kommen wird. Auch die EBIT-Marge 2019 von 35% hört sich sehr gut an und ist auch eine Top-Kennzahl. Aber man muss natürlich auch schauen, das Jahr zuvor lag die EBIT-Marge bei 45%. Auch aufgrund diesen Rückstellungen ist diese EBIT-Marge ein bisschen geschmolzen. Ich gehe auch davon fest wieder aus, dass die EBIT-Marge von Facebook über 40 an die 50% kommen wird. Da wir hier bei Facebook wieder von einem Wachstumsunternehmen sprechen, müssen wir uns auch wieder das PEG-Ratio anschauen. Und das KGV aktuell von Facebook beträgt 25,8 und das Gewinnwachstum wird geschätzt auf 20%. Es ergibt ein PEG-Ratio in Höhe von 1,29, was auf eine leichte Überbewertung von Facebook deutet. Und natürlich schauen wir uns auch noch den Piotrowski-S-Score an. 5 von 9 Punkten ist auf jeden Fall sehr solide. Ja, Sebi, jetzt habe ich genug gequatscht. Erzähl uns doch noch ein bisschen weiter über die Zukunftsaussichten von Facebook.
Genau, hier möchte ich mit einer Aussage einsteigen, die ich in der Vergangenheit oft gehört habe und die ich auch immer noch oft höre. Nämlich wird oft gesagt, Facebook ist tot, dass keiner mehr Facebook benutzt und so weiter. Ich glaube, René, du hast uns ja mit den Nutzerzahlen gerade schon Gegenteiliges bewiesen und auch ich konnte bei meinen Recherchen eben ja dasselbe eigentlich herausfinden. Denn wie du auch schon erwähnt hast, Facebook erreicht jeden einzelnen Monat circa 3 Milliarden Menschen mit ihren Apps Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram. Also jeden einzelnen Monat 3 Milliarden Menschen. Es gibt, glaube ich, keine Plattform auf der Welt, die solch eine Reichweite hat wie Facebook. Dann zur nächsten Grafik. Ist eigentlich schade, dass wir hier einen Podcast machen, weil so kann ich euch die ganzen Grafiken gar nicht zeigen, aber ich versuche es euch natürlich so gut wie möglich zu beschreiben. Schauen wir mal auf die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer. Hier habe ich nämlich eine Grafik, die nach Regionen aufgeteilt ist. Diese ist nämlich in den Regionen USA und Kanada, dann in Europa, dann Asien und Pazifikraum und zum Schluss noch in den Bereich Rest der Welt aufgeteilt. Was man hier sehr gut erkennen kann, dass die Nutzerzahlen in der USA und Kanada sowie Europa gar nicht mehr stark ansteigen. Das heißt, wenn hier Leute sagen, Facebook ist tot oder wieso sollte ich in Facebook investieren, das nutzen doch immer weniger Menschen, kann man diese Aussage vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, da hier das Wachstum von Facebook nicht mehr ganz so stark gegeben ist. Es ist durchaus noch da, aber es ist einfach nicht mehr wirklich groß. Schaut man allerdings auf die anderen Bereiche, nämlich auf den Asien-Pazifik-Raum und in den Rest der Welt, kann man ganz klar erkennen, dass das Wachstum von Facebook noch völlig und absolut intakt ist. Hier kann Facebook jeden Monat mehr Nutzer hinzugewinnen. Deswegen, wer sich für so ein Investment interessiert, versucht mal ein bisschen so out of the box zu denken und nicht immer nur alles aus der Sicht eines Deutschen oder nur aus der Sicht eines Europäers zu sehen. Nämlich hier sieht man wieder ganz klar, in den anderen Bereichen der Welt ist das Wachstum absolut da und sehr, sehr stark. Zuletzt möchte ich dann noch auf ein Ranking eingehen, das aus dem Januar 2020 ist, also sehr aktuell. Und dieses Ranking nennt die größten sozialen Netzwerke und Messenger, die am meisten genutzt wurden, eben im Januar 2020. Ich nenne jetzt mal die ersten 7 Plätze der Reihenfolge nach. Platz 1 ist Facebook, dann YouTube, dann WhatsApp, Platz 4 ist der Facebook Messenger, dann kommt WeChat, eine chinesische App, dann kommt Instagram und zum Schluss TikTok. Also ihr seht hier, bei den 7 meistgenutzten sozialen Netzwerken und Messengern ist Facebook mit seinen 4 Apps auf Platz 1, 3, 4 und 6, was nochmal diese unglaubliche Marktmacht von Facebook unterstreicht. Oft wird ja jetzt TikTok als neuester und stärkster Konkurrent von Facebook gehandelt. Dem kann ich zustimmen, denn zum Beispiel überholt TikTok in den monatlichen Downloadzahlen mittlerweile eigentlich jeden Monat Instagram. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn man diese Grafik vielleicht in einem halben Jahr nochmal betrachten würde, dass TikTok dann vor Instagram steht. Dann hätte Facebook allerdings immer noch 3 Apps, die vor TikTok stehen würden. Also wirklich TikTok als richtig extrem starken Konkurrenten von Facebook zu halten, sehe ich als übertrieben an. Klar, sie machen Facebook-Konkurrenz, aber Facebook kann sich mit seiner Marktmacht weiterhin behaupten. Ich gehe auch davon aus, dass es weiterhin immer wieder neue Konkurrenten geben wird. Das heißt, dass immer wieder neue Apps in den Markt kommen, die natürlich Facebook den Platz an der Spitze streitig machen wollen, wie es zum Beispiel Snapchat versucht hat. Aber ich glaube für mich persönlich, dass wenn Facebook einfach alle Trends mitgeht, dass sie dann ihren Platz auf der Spitze weiterhin behaupten können. Als Beispiel hier vielleicht nochmal auf Snapchat zurückzukommen, die eben diese Story-Funktion populär gemacht haben. Am Anfang, ihr kennt es vielleicht von euch selber, jeder hat immer diese Snapchat-Stories gemacht und hat immer in Snapchat die Stories auch angeschaut und irgendwann hat dann Facebook gesagt, hey, wieso machen wir das nicht eigentlich auch? Und hat dann diese Funktionen von Stories in Instagram integriert. Ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich mir selbst gedacht, hey, wieso sollte ich jetzt Instagram-Stories anschauen, wenn ich doch Snapchat habe? Aber ihr, glaube ich, wisst alle, was passiert ist. Mittlerweile nutzt keiner mehr Snapchat für Stories, sondern nur noch Instagram-Stories. Und so glaube ich, wenn Facebook einfach die Augen offen hält und Trends von anderen Apps auch mit aufnimmt und in seine eigenen Apps implementiert, kann Facebook langfristig keine andere App diese Marktmacht streitig machen. Das spricht meiner Meinung nach ganz klar für ein Investment in Facebook. Wie sieht es bei dir aus, René? Würdest du in Facebook investieren?
Facebook ist für mich ein sehr interessantes Unternehmen und auch eine sehr interessante Aktie. Der Datenskandal hat Facebook am Wachstum überhaupt nicht gehindert, eher im Gegenteil, Facebook hat sogar an Nutzer dazu gewonnen. Und Facebook ist auch fundamental sehr sattelfest aufgestellt mit sehr viel Eigenkapital. Und Facebook ist meiner Meinung nach die beste Plattform, um Werbung zu schalten. Sehr effizient und sehr kostengünstig, auch für kleine Unternehmen. Und mit Mark Zuckerberg hat Facebook meiner Meinung nach einen der besten CEOs der Welt auf dem Thron. Er handelt bzw. er denkt sehr langfristig, auch wenn es sehr viele Kritiker gibt, bin ich überzeugt, dass er sehr im Interesse der Aktionäre und Investoren handelt und Mark Zuckerberg zahlt sich auch selber keinen Gehalt aus. Und meiner Meinung nach ist das Wachstum von Facebook noch lange nicht vorbei, denn Facebook hat ständig neue Innovationen. Zum Beispiel kann man jetzt auf WhatsApp zu 8 telefonieren, was wieder dazu führt, dass mehr Zeit auf den Facebook-Plattformen verbracht wird, anstatt Skype oder Zoom zu benutzen. Und trotz einer Kurserholung von Facebook finde ich Facebook aktuell als leicht unterbewertet. Aktuell ist der Kurs bei 185 Euro. Für mich liegt der faire Wert einer Facebook-Aktie bei 200 Euro. Für mich ist Facebook immer noch ein Kauf und sollte der Kurs wieder zurückkommen, werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Sebi, wie sieht es bei dir aus?
Auch hier kann ich mich deiner Meinung wieder nur anschließen. Wenn man in diesen Bereich investieren möchte, ist Facebook eine grandiose Adresse. Ich glaube, hier wird man noch einiges an Spaß in Zukunft mit Rendite haben. Wer in diesen Bereich investieren möchte, wie gesagt, Facebook, glaube ich, ist hier die absolute Nummer 1 und wird dies auch in Zukunft sein. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, trefft eure eigenen Investmententscheidungen. Und viel Spaß mit der langfristigen Rendite.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.